Die heutige Wortverkündigung kommt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Bitte schlagt mit mir eure Bibeln auf und lasst uns die Verse gemeinsam lesen. Kolosser, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ich möchte noch einmal kurz beten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du jetzt auf unsere Herzen weit machst, um dein Wort zu hören. Lass die Tatsache der Auferstehung, die Hoffnung deiner Wiederkunft, unsere Herzen darauf ausrichten, nach der Ewigkeit zu verlangen. In Christus Namen. Amen. Kennst du es? Du kommst in den Wohnzimmer und siehst deine Mutter, sucht nach etwas, und zwar intensiv. Sie läuft von einem Regal zum anderen, kniet sich hin, schaut unter dem Sofa, steht wieder auf, geht zum Tisch, hebt jede einzelne Zeitschrift auf, legt sie unsanft wieder hin, kniet sich erneut wieder hin, um unter das gleiche Sofa zu schauen. Und du stehst bei der Tür und amüsierst dich vielleicht, diese Schatzsuche zuzuschauen. Und dann fragst du irgendwann, wonach suchst du eigentlich? Stell dir vor, deine Mutter würde antworten, ich weiß nicht. Das widerspiegelt doch so viele Christen heute, die diese Worte hören, was wir in unserem Text heute gesehen haben. Sucht nach dem, was droben ist. Aber da sie nicht verstehen, was damit gemeint ist, oder nicht wissen, wonach sie suchen sollen, machen sie diese Aufgabe, diese Aufforderung, gehen sie nicht nach. Mein Ziel heute ist es, euch zu zeigen, wonach wir suchen sollen. Wobei diese Suche eher eine Einstellung bildet, die unseren Alltag bestimmen soll. Damit wir als solche in dieser Welt sind, die wissen, wonach sie suchen. Die Wortverkündigung steht unter der Überschrift Erweckt für die Ewigkeit. Und wir wollen diesen Gedanken unter den folgenden drei Punkten uns anschauen. Erstens, auferweckt mit Christus. Zweitens, verlangt nach Christus. Und drittens, offenbart mit Christus. Diese drei Punkte können wir auch mit dem folgenden Satz zusammenfassen, um den Hauptgedanken dieses Textes mitzunehmen. Weil wir auferweckt sind mit Christus, soll unser Verlangen nach Christus sein, weil wir auch offenbart werden mit Christus. Und merkt, dass der erste Punkt, der zweite Punkt den Rahmen bilden, welcher unser Verlangen bestimmen soll. Die Auferstehung ist eine vollendete Tatsache. Wir sind mit ihm auferweckt. Und die Offenbarung ist auch ein Geschehen, das fixiert ist, das noch stattfinden wird. Wir werden mit ihm offenbart. Und es kann nichts dieser Offenbarung entgegenstehen. Weil Jesus auferstanden ist und den Sieg davongetragen hat, sind diese zwei Wahrheiten etwas, das uns motivieren sollen, uns auf die Suche zu machen, nach dem zu suchen, was oben ist. Es soll unser Verlangen formen nach Christus. Wenn wir uns das letzte Mal angeschaut haben, dass wir mit Christus gestorben sind, dann ist heute die Auferstehung im Fokus. Weil das Kreuz ohne die Auferstehung ist nur das halbe Evangelium. Lass uns also den ersten Punkt uns anschauen. Auferweckt mit Christus. Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid. In unserem Glaubensbekenntnis sprechen wir und bekennen, dass wir an die Auferstehung der Toten glauben. Aber damit meinen wir etwas, das noch in der Zukunft stattfinden wird, wenn Jesus wiederkommt. Das ist in unserem heutigen Vers nicht gemeint. Weil dieser Vers steht in der Vergangenheitsform. Ihr seid mit Christus auferweckt worden. Es hat schon stattgefunden, dass ihr mit ihm auferweckt worden seid. Was ist damit also gemeint? Wenn wir diese Wahrheit verstehen, aber nicht nur verstehen, sondern die Realität dieser Tatsache begreifen, dann sollte es uns dazu führen, automatisch zum zweiten Punkt führen. Und genau das ist auch das Ziel von Paulus hier. Diese Realität, dass wir mit Christus auferweckt wurden, hat eine gravierende Auswirkung auf unser Leben. Aber Joab, ich fühle mich nicht anders. Ich bin doch genau der gleiche, wie ich vor 10 Jahren war. Mein Körper hat sich nichts geändert. Ich habe nicht eine besondere Ausstrahlung. Ich habe immer noch den gleichen verletzlichen, angefochtenen, sterblichen Leib. Wir merken schnell, dass mit der Auferweckung nicht das Leibliche gemeint ist. Hier bezieht sich es nicht auf unseren Körper, sondern hier ist die Sprache von unserem geistlichen Zustand. Wir waren, wie es in Epheser steht, tot in unserer Übertretung und Sünden. Und dennoch, obwohl wir geistlich tot waren, waren wir körperlich, physisch am Leben. Die meisten Leute, die ihr heute seht, die hier rumlaufen, sind geistlich tot, aber sie haben physisches Leben. Wie kam dieser Zustand zustande? Im Garten Eden sprach Gott zu Adam: An dem Tag, da du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Adam und Eva starben nicht leiblich an diesem Tag, als sie von der Frucht aßen, jedoch starben sie geistlich. Satan redete durch die Schlange und verschwieg den geistlichen Tod, den sie erleiden würden, und stellte Gott als Lügner dar, indem er nur auf das Leibliche hinwies. Jedoch mit diesem geistlichen Tod ist das fleischliche Ich aufgewacht. Ich bestimme, wie ich lebe. Ich bestimme, was gut und böse ist. Ich bin das Wichtigste in meinem Leben, daher suche ich immer meinen Vorteil, meine Anerkennung, dass es mir gut geht. Ich bin letzten Endes nur für mich selbst und mir gegenüber Rechenschaft und Verantwortung schuldig. Und durch diese Auferstehung oder durch dieses Aufwachen des Ichs wurden wir zu Feinden Gottes. Entfremdet in unsere Gesinnung, wie es in Kapitel 1, Vers 21 steht im Kolosserbrief. Und genau diese Gesinnung ist, was in Vers 1b und 2 dann im Fokus ist, was erneuert werden soll. Bevor wir uns diese Ausrichtung, diese Gesinnung uns zuwenden, wollen wir uns auf diese Auferweckung unsere Augen richten. In Kapitel 2, Vers 20 steht, da wir mit Christus gestorben sind. Und mit diesem Sterben ist das Ich gemeint, das gestorben ist. Mit der Auferstehung Christi sind wir geistlich auferweckt worden. Dieser Fluch, der auf uns lag seit dem Sündenfall, der Tod, der über uns herrschte, wurde rückgängig gemacht und wir durften geistlich aufatmen und leben. Jedoch hat sich äußerlich gesehen nichts geändert. Schau mal genau hin in diesem Vers. Ihr seid mit Christus auferweckt worden. Das ist eine Tatsache, die vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Als Christus auferweckt wurde, wurden wir mit ihm auferweckt. Durch den Sieg, den er errungen hat über Tod und Sünde, mit diesem Sieg dürfen wir jetzt auch feiern und hervorschreiten. Und alles, was nach dieser Tatsache stattgefunden hat, vor 2000 Jahren, ist nur das Entfalten dieser Wahrheit und Realität. Es ist ein schon jetzt noch nicht Realität, in der wir leben. Wir haben schon Teil am Sieg Christi, allerdings ist sie noch nicht in seiner ganzen Pracht und ganzen Fülle da. Das steht noch aus, wenn Christus kommt und alles erneuern wird. Und darauf geht Paulus dann auch in Vers 4 drauf ein und so, unter unserem dritten Punkt. Wir leben jetzt quasi in zwei Welten. Unser leiblicher Körper und unser geistlicher Zustand. Mit der Auferweckung hat sich unser geistlicher Zustand gewaltig geändert. Unsere Augen wurden geöffnet, sodass wir den Missstand unseres Lebens sehen können. Unser Verstand wurde wach, damit wir checken, irgendwas passt nicht mit diesem Leben, mit uns. Unser Herz wurde belebt, damit wir Gott lieben und ihn fürchten. Wir wollten unserem toten Zustand nicht das Gesetz halten. Wir fanden kein Gefallen an das Gute. Wir sahen ihn nicht als herrlich, wertvoll und allgenügsam an. Wir waren stolz und dachten, wir könnten uns selbst retten. Wir verstanden nicht, dass bei Gott Leben ist. Wir sahen ihn eher als nur eine Spaßbremse. Jetzt, wo wir auferweckt sind, ist der Kern von dem, was wir als Menschen sind, dass wir Gottes Gesetz lieben, dass wir Gefallen haben, das Gute zu tun, dass wir ihn als das Herrlichste, Wertvollste sehen und uns an ihm genügen lassen, dass wir gedemütigt wurden, seit wir unsere Not erkennen, uns unsere Hand ausstrecken und ihn bitten, dass er uns rettet, dass wir geschmeckt und gesehen haben, dass er freundlich ist und Leben in Fülle zu seinen Rechten ist ewiglich. Aber im Hier und Jetzt schaut es Paulus im Römerbrief, wie wir es gelesen haben, Kapitel 7, als ein Kampf. Das alte Ich hat seine Spuren, sein Denkmuster, seine Gewohnheiten, seine Begierden tief in uns eingraviert. Und wir tragen diesen unser Leben lang mit. Und Gott arbeitet an uns Tag für Tag, diese Spuren mehr und mehr, diese Muster mehr und mehr zu verändern. Unsere Emotionen spielen immer noch den gleichen Theater. Wir sehen, dass ein Freund ein neues Auto hat, der Kollege wurde befördert. Neid und Eifersucht kommt in uns auf. Wir fahren frustriert nach Hause. Jemand lässt einen dummen Kommentar. Den würden wir normalerweise ignorieren, aber im momentanen Zustand sind wir auf 180. Wir werden wütend und sagen etwas, das den anderen verletzt. Dann kommen wir eventuell runter und werden überflutet mit Scham und Schuld. Unsere Synapsen funken immer noch bei den gleichen Impulsen. Wir sehen und hören etwas und unsere Gedanken rattern los. Unser Gemüt ist immer noch von den äußeren Umständen geprägt. Wir hatten einen langen Arbeitstag, kommen nach Hause und haben einfach keinen Bock, etwas zu machen. Die Freunde, mit denen wir was ausgemacht hatten, haben abgesagt und werden den Nöten anderer in dem Moment gleichgültig. Das Wetter erschwert die Entscheidung dafür, einen Besuch zu machen zu einem Gemeindemitglied, der alleine wohnt. Aber gibt es einen Weg, in dem wir gegen diesen alten Menschen kämpfen können? Wer wird uns von diesem Todesleib retten, den wir unser Leben lang mitschleppen? Und diese Frage hatte Paulus beantwortet mit: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Jesus Christus ist der Einzige, der uns da helfen kann. Er hat uns auferweckt, um dieses neue Leben zu leben. Und die Strategie, wie wir das machen können, gibt uns der Paulus in Versen 1, B und 2, wenn wir uns jetzt unter dem zweiten Punkt anschauen wollen. Verlangt nach Christus. Und das habe ich bewusst als eine Aufforderung geschrieben, weil uns in diesen Versen jetzt auf zwei Aufforderungen kommen. Diese Verse fordern nämlich einen Christen auf, wegen dieser Tatsache, dass er auferweckt wurde, in dieser Wirklichkeit zu leben. Sein Leib, der sich nicht geändert hat, soll jetzt dem folgen, was geändert wurde. Und im Gegensatz zu der Welt, die meint, durch Askese oder durch Einhalten von Regeln gegen das Ich zu kämpfen, gibt uns Gott was viel Besseres. Er will uns zeigen, wie wir die guten Sachen, die er geschaffen hat, richtig genießen können und dadurch die Ewigkeit schon vorkosten. Diese Veränderung des Körpers, und damit meine ich den Alltag, den wir durchleben, die Wirklichkeit, die wir betasten, spüren und sehen, findet durch die Einstellung statt, die unser ganzes Leben bestimmen soll. Und diese zwei Aufforderungen, die der Paulus uns gibt, sind eigentlich genau das Gleiche. Nur das eine Mal schreibt er, wir sollen nach dem suchen, was oben ist, wo Christus ist. Also er sagt, nach was wir suchen sollen und spezifiziert es mit dem Ort, an dem Christus ist. Das zweite Mal sagt er genau das Gleiche, aber stellt ein negativ-positiv-Verhältnis dar. Sucht nach dem, was im Himmel ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Also sucht das eine und nicht das andere. Ich habe vorhin gesagt, dass diese Suche nach etwas eine Einstellung ist. Und das liegt daran, dass dieses Wort Suchen ein Verlangen vermittelt. Wir suchen etwas, weil wir etwas wollen. Also ich suche nach meinem Autoschlüssel, weil ich meinen Autoschlüssel will. Also mit der Suche ist gleichzeitig auch dieses Verlangen verknüpft. Im Englischen wird dieser Vers übersetzt mit: Setzt euer Verlangen nach dem, was droben ist. Also wir sollen suchen, wir sollen wollen, wir sollen nach etwas Verlangen haben, was oben ist. Lass uns also diese zwei Aspekte anschauen. Erstens soll unser Verlangen darauf gerichtet sein, nach dem, was oben ist, wo Christus ist. Wo ist er? Er sitzt zur Rechten Gottes. Und mit der Rechten Gottes ist in allererster Linie die Macht Gottes gemeint. Jesaja 41,10 sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 2. Mose 15,6 sagt, Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. In der Psalmlesung heute hatten wir es auch von der rechten Hand, die einem errettet. Wir sehen, dass mit der Errettung durch die rechte Hand Gottes auch Gerechtigkeit verbunden ist und dadurch auch das Gericht. Und Jesus ist derjenige, der alles richten wird. Gott hat seinem Sohn das Richteramt übergeben. Also können wir sagen, dass wir als Auferweckte nach Gerechtigkeit suchen sollen. Unsere Einstellung soll sein, dass die Gerechtigkeit Gottes unser jedes Handeln bestimmt. Aber indem wir nach Christus verlangen, nach dieser Gerechtigkeit, kann uns auch bewusst werden, dass er uns die Gerechtigkeit schenkt, die wir nötig haben, um errettet zu werden. Es ist seine Gerechtigkeit, die er uns am Kreuz gegeben hat, die uns gerecht vor Gott spricht. Im Psalm 24, Vers 1 steht auch, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Wenn jemand von der Rechten eines Herrschers spricht, dann deutet es darauf hin, dass wenn diese Person, wenn der, der momentan auf dem Thron sitzt, stirbt, dann ist die Person, die zur Rechten sitzt, derjenige, der nachfolgen wird und diese Herrschaft antreten wird. Und dieses Bild wird auch durch die Sitzen zur Rechten Gottes vermittelt. Aber da wir wissen, dass Gott ewig ist, ist auch die Stellung Jesu Christi zur Rechten Gottes ewig. Und unsere Blicke sollen dadurch auch gerichtet werden auf die Ewigkeit, die uns erwartet und die Jesus ist und uns gibt. Zweitens sollen wir danach verlangen, was im Himmel ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Manche würden sagen oder fragen, heißt es, dass wir jetzt uns abschotten sollen, nichts mehr mit der Welt zu tun haben sollen? Wenn das ist, was der Paulus gemeint hätte, dann wäre Kapitel 2 und die Gefahr, die er durch die Asketen sah, komplett irrelevant. Lass uns zwei Stellen hier dazu anschauen oder in Erinnerung rufen, um das alles richtig einzuordnen. Erstens, der Prediger schreibt immer wieder, dass alles nichtig ist. Jedoch erwähnt er gleichzeitig, dass dies nur unter der Sonne gilt. Also wenn wir unseren Fokus, wenn wir nur auf das Hier und Jetzt blicken, dann ist alles nutzlos. Zweitens, Jesus selbst sagt, sammelt euch Schätze im Himmel und nicht auf Erden, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich denke, dass der Paulus diese zwei Stellen auch im Sinn hatte, als er der Gemeinde in Kolossee das schreibt und sie darauf erinnert und auffordert, sucht nach dem, was im Himmel ist. Den Blick auf die Ewigkeit, welche diese zwei Stellen vermitteln, sollen einen davon bewahren, sein Herz zu fest auf diese Sachen, diese Erde zu binden. Nach den Dingen zu streben, wonach die Menschen streben, die die Ewigkeit nicht vor Augen haben. Und sie halten diese Sachen so fest in ihre Händen wie Wasser, das zwischen den Fingern einfach verrinnt. Diese zwei Stellen sollen uns auch wachrütteln, dass alles hier auf Erden vergänglich ist. Und darum es sich nicht lohnt, sein Herz daran zu binden, danach zu verlangen, das zu bekommen. Ob es dein Beruf, Familie, Karriere, Haus, Auto, Anerkennung, Sport, Mode oder Vergnügungen, Freizeit, Erlebnisse oder Reisen, es ist alles vergänglich. Du kannst es nicht mit in deinem Grab nehmen. Setz darum vielmehr dein Verlangen danach, was im Himmel ist, was Ewigkeitswert hat. Investier dich in das Leben von einem jüngeren Christen, ihn anzuweisen, wie er durchs Leben gehen soll. Unterstütz eine Familie, die durch Schwierigkeiten geht, um die Last mitzutragen. Stell dich bereit, in der Gemeinde einen Dienst zu übernehmen, um die Aufgaben zu verteilen. Lass uns füreinander beten und im Kampf gegen die Sünde zur Seite stehen. Und hier gehört auch dazu, wenn wir sagen wollen, dass wir auf Christus blicken, auf der Ewigkeit blicken, dass wir zugestehen, dass wir hier und jetzt noch nicht die Ewigkeit haben. Dass nicht alles glatt läuft. Dass nicht alles perfekt ist. Aber dass wir uns umso mehr danach motivieren, nach Christus zu verlangen. Wie kannst du als Vater deine Kindern die Vaterschaft Gottes besser widerspiegeln? Wie kannst du als Mutter deine Kinder die Fürsorge Gottes deutlich machen? Wie kannst du als Sohn oder Tochter deine Eltern gegenüber den Gehorsam Christi nachahmen? Wie können wir als Geschwister im Glauben gegenseitig vergeben, lieben, ertragen, damit ein Umfeld geschaffen wird, wo wir Fehler machen können und Gott uns formen kann, um Christus ähnlicher zu werden? Römer 2,7 drückt es folgendermaßen aus, dass wir suchen, gute Werke zu tun und dadurch nach der Ewigkeit Ausschau halten, indem wir nach Herrlichkeit, Unvergänglichkeit und Ehre trachten. Was sind diese Sachen, die Ewigkeitswert haben? Es sind Sachen, die wir in Liebe und guten Werken ausdauernd ausüben. Und hierzu gehört auch das Abtöten der Sünde, was Paulus dann in Vers 5 ansprechen wird, dieses alte Ich abzulegen. Lass uns auch bewusst sein, wenn wir Vers 3 lesen, dass diese Aufforderung nicht als Option dasteht. Hey, wenn du Christ bist, kannst du nach dem suchen, was im Himmel ist, oder nach dem, was auf Erden ist. Such dir es aus. Wenn du meinst, als Christ zu leben und weiterhin denkst, dass du deinen Fokus, den Großteil deiner Energie, Kraft, Überlegungen, Geld, Freizeit und Sachen investieren kannst oder verbringen kannst, wo Jesus nicht das Fokus ist, die Ewigkeit nicht die Perspektive bestimmt, dann stimmt etwas mit deinem Verständnis nicht über den christlichen Glauben. Weil wenn du mit Christus auferweckt worden bist, bist du dir selbst gestorben. Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das Leben, das du jetzt als Christ lebst, ist nicht deins. Es ist verborgen in Christus. In dieser Aussage verborgen, lass uns wieder zurückdenken an Kapitel 2, wo es sagt, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Inklusiv der Erkenntnis, dass er der Herrlichste und Wertvollste ist und daher brauchen wir nicht nach Herrlichkeit und Wert in Sachen in dieser Welt zu suchen. Ein Nicht-Christ kann das nicht sehen, weil er nicht in Christus ist. Darum versucht er, gibt er sich alle Mühe, strengt sich an, die Sachen dieser Welt Anerkennung zu bekommen, seinen Wert zu bestimmen. Aber wenn wir in Christus sind, wird uns das bewusst, dass er unser Eins und Alles ist. Wenn wir auferweckt sind mit ihm, dann brauchen wir nichts anderes, um unser Wert zu bestimmen, um uns Erfüllung zu geben, um uns wahre Hoffnung, wahren Leben zu geben. Und um zu begreifen, dass diese Wahrheit uns nicht entkoppelt von der Erde, müssen wir verstehen, dass Gott diese Welt, die Umstände, die Herausforderung, die Situation, in der er uns stellt, den Alltag, den wir durchleben, gebraucht, um unser geistliches, auferwecktes Leben zu formen und zu gestalten. Wir müssen so vorstellen, dass es zwei Linien gibt. Das eine ist das leibliche, körperliche Leben, das wir führen, das andere ist das geistliche. Und er war eine Zeit lang tot, aber weil er tot war, hat er auch unseren leiblichen Körper beeinflusst in Denkmuster und wie wir mit Sachen und Dingen umgehen. Aber wo wir dann geistlich auferweckt wurden, bestimmt das geistliche Leben unser körperliches Leben. Aber die sind so eng miteinander verbunden, dass der körperliche Leben auch eine Auswirkung hat auf den geistlichen Wachstum. Wenn wir in unserem Alltag unsere Gedanken mit den irdischen Sachen füllen, mit Sachen, die nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet sind, dann werden wir schwer finden, diesen alten Menschen abzulegen. Die großen Sünden, die wir tun, oder die Sünden, die uns dann bewusst werden, sind oft ein Ergebnis von kleinere Entscheidungen, wo Christus nicht im Fokus war. Nicht, dass wir nicht über unser Haus nachdenken sollen oder über die Arbeit. Wir müssen einfach die richtige Art und Weise über diese Sachen nachdenken. Ein gesundes Maß haben, wie wir über diese Sachen nachdenken. Wenn aber unsere Gedanken gefüllt sind mit Christus, unsere Perspektive auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, dann bestimmt es, was wir machen. Soll ich jetzt noch eine Folge anschauen, wo es schon 23 Uhr ist? Soll ich dieses YouTube-Video anklicken, wo ich weiß, dass es um ein kritisches Thema geht? Soll ich heute nochmal einen Döner essen oder lieber einen Salat? Soll ich Fußball schauen oder mit meiner Frau den Abend genießen? Ist unsere Gesinnung mit dem Himmlischen gefüllt, wird es nicht nur einen Einfluss haben, auf was wir machen, sondern auch auf wie wir etwas machen. Und wenn Christus und die Ewigkeit im Fokus unserer Handlungen sind, dann haben wir ein ganz anderes Erlebnis auf dieser Erde, weil wir die Sachen, die Gott uns gibt, gut und richtig genießen können. Aber es wird nicht nur uns beeinflussen, sondern auch anderen. Aber das ist Arbeit. Aber diese Arbeit lohnt sich, weil uns eine große Herrlichkeit erwartet. Und das führt uns zum letzten Punkt, offenbart mit Christus. Lesen wir Vers 4 nochmal. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Es kommt nämlich der Tag, wo Christus wiederkommen wird. Dieses, wenn unser Leben offenbart wird, ist nicht eine Eventualität. Es ist etwas Festes. Dann, wenn Christus unser Leben offenbart werden wird. Jeder wird es sehen. Was verborgen war, wird offenbart. Dass er das Beste ist, dass er alles ist, was wir brauchen, wird dann jeder sehen. Und jetzt begreift das. Weil wir mit Christus auferweckt wurden, werden wir offenbart in Herrlichkeit. Wir werden nicht hinterher trödeln, als hätten wir noch die Reste der Eroberung Christi bekommen und fragen uns, hat es sich wirklich gelohnt, Jesus nachzufolgen? Nee. Christus wird erscheinen, offenbart werden und wenn Christus sich dann offenbart, dann wird es keinen Zweifel mehr geben, ob er der Mächtigste, der Herrlichste, der Reichste, der Weiseste, der Erhabenste ist. Seine Herrlichkeit strahlt mehr als 10.000 Sonnen. Seine Herrlichkeit ist 1.000-mal besser als alles auf dieser Erde. Besser als alles Essen, besser als jeden gesellschaftlichen Status, besser als Sex, besser als körperliche Schönheit, besser als Sport, besser als die schönsten Reiseziele, besser als die entspanntesten, chilligsten, coolsten Momente mit unseren Freunden. Jesus Christus ist besser. Und seine Herrlichkeit wird die ganze Erde füllen. Seine Herrlichkeit wird kein Ende sehen. An seiner Herrlichkeit wird es an nichts mangeln. Seine Herrlichkeit muss nicht bewiesen werden, sie ist herrlich. Wir werden seine Herrlichkeit für immer bestaunen, in Ewigkeit an ihr uns immer erfreuen, ohne Ende uns an ihr ergötzen. Ihre Wärme wird unsere Lippen zum Lob stimmen, ihre Tiefe unsere Liebe zu ihr entbrennen. Lohnt es sich nicht dafür, dein Verlangen auf das zu setzen, was oben ist? Alle Mühe, allen Wert dafür zu geben, den Ich abzutöten und auf das Himmlische zu blicken. Bietet diese Herrlichkeit nicht die größte Freude, das Irdische aufzugeben und sich nach dem zu suchen, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Mit dieser Hoffnung für Christen, dass sie mit Christus offenbart werden, kommt jedoch gleichzeitig die Warnung für die, die ihn nicht angenommen haben, die nicht an ihn glauben, dass wenn Christus kommt, er in seine Gerechtigkeit kommen wird und richten wird. Und dann wird es zu spät sein. Darum ist die Frage, die du dir heute stellen solltest, wirst du mit Christus in Herrlichkeit offenbart werden? Oder wenn Christus offenbart wird in Herrlichkeit, wirst du das Gericht selber tragen müssen? Die Ausrichtung dieser Verse war, dass wir erweckt wurden für die Ewigkeit. Gott hat uns Leben, wahres Leben geschenkt, was uns befähigt, dass wir alles hier auf Erden genießen können, was er uns gibt, weil unsere Perspektive auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Amen.